Ja, heute Morgen möchte ich gerne mit euch über die Schönheit des Evangeliums reden. Ich finde das ein so schönes Thema und wir haben das momentan bei uns in München, Großhadern, als Predigtreihe haben wir damit gestartet. Und ja, die Schönheit des Evangeliums. Die Frage, wo würdet ihr am ehesten erwarten, dass es um das Evangelium geht? Ich sage, es war jetzt so eine echte Frage, ihr könnt auch echt antworten. Wo würdet ihr das am ehesten erwarten? Bei der Evangelisation, genau, das wollte ich hören. Vielen Dank für die super Antwort. Bei der Evangelisation, da geht es ums Evangelium. Das Evangelium wird bei der Evangelisation den Menschen verkündigt. Also soll ich euch nochmal erklären, das ist mein kindliches Trauma über Evangelisation habe ich euch, glaube ich, schon mal. Okay, auf jeden Fall so eine evangelistische Veranstaltung, ne, wo jeden Abend so ein Redner vorne steht und so Blumendekoration und Männer- und Posaunenchor und so weiter. Also Evangelisation, da wird das Evangelium verkündigt, ja, eine Woche lang. Und dann kommen die Menschen, wenn es Gott schenkt, zum Glauben, werden zu einem Christ. Und was passiert dann? Dann gibt es einen Glaubensgrundkurs. Und dann, was ist dann mit dem Evangelium? Jetzt geht es darum, sich als anständiger Christ zu verhalten und sich in die Gemeinschaft mit allen ihren Vorstellungen und Erwartungen einzufügen. Ja? Aber wie erfülle ich diese ganzen Erwartungen? Wie werde ich ein anständiger Christ? Wie schaffe ich es, die ganzen Regeln und Gebote einzuhalten? Wie schaffe ich es, Jesus Christus ähnlicher zu werden? Das ist doch das Ziel. Jesus Christus ähnlicher werden. Mit Disziplin, Selbstbeherrschung, Anstrengung, harte Arbeit. Alles keine schlechten Dinge. Aber die Frage ist, kann das wirklich echte Veränderung bewirken? Kann ich den Kampf gegen meine alten schlechten Charaktereigenschaften und gegen die Versuchungen, denen ich immer ausgesetzt bin als Mensch, kann ich die damit bestehen? Die Frage ist, das Evangelium, ist das das ABC des Glaubens? Meine Tochter ist jetzt in der zweiten Klasse, erstes Halbjahr, zweite Klasse. Und sie ist so eine richtige, wie sagt man, ABC-Schülerin, ABC, gibt es ein anderes Wort? ABC-Schütze, genau. Sie macht jetzt diese Woche den Tintenroller-Führerschein. Ja? Also Füller gibt es nicht mehr, es gibt den Tintenroller und sie darf auch keinen Killer benutzen. Ja? Warum auch immer, macht sie diese Woche den Führerschein. Und sie hat jetzt die Buchstaben alle gelernt, jetzt gerade in Schreibschrift und so, sind jetzt durch mit dem ABC und jetzt kommt so das wahre Leben. Ja? Jetzt ist das. Also das Evangelium, ist das das ABC des Glaubens oder ist es möglicherweise das A bis Z des Glaubens? Der Paulus hat mal einen Brief an die Galater geschrieben und der fährt da ziemlich aus der Haut. Er überspringt so einige Formalitäten in diesem Brief und da möchte ich euch nur mal drei Verse vorlesen. Da schreibt er, ihr unvernünftigen Galater, welcher Dämon hat euch um den Verstand gebracht? Habe ich euch nicht Jesus Christus, den Gekreuzigten, in aller Deutlichkeit vor Augen gestellt? Ich möchte euch nur eins fragen. Hat Gott euch seinen Geist gegeben, weil ihr das Gesetz befolgt habt? Oder weil ihr die Botschaft gehört und angenommen habt, dass es vor Gott auf den vertrauenden Glauben ankommt? Warum begreift ihr denn nicht, was der Geist Gottes in euch angefangen hat? Das wollt ihr jetzt aus eigener Kraft zu Ende führen. Das bedeutet, die Galater haben das Evangelium, den vertrauenden Glauben alleine als ABC des Glaubens verstanden. Das ist die Grundlage, das ist die erste Klasse. Ja, die muss ich absolvieren und dann kommt das richtige Leben. Und meine Aufgabe dann ist, ein anständiger Christ zu werden, der durch sein Leben dann Gott beweist, dass er sich schon den richtigen ausgesucht hat. So könnte man es verstehen, so haben es die Galater scheinbar verstanden. Sie wollten also das, was sie im Glauben angefangen haben, mit eigener Kraft zu Ende bringen. Sie wollten sich mit eigener Kraft verändern. Sie wollten mit eigener Kraft Jesus ähnlicher werden. Und da wettert Paulus ungewöhnlich scharf dagegen. Aber das Evangelium von der Gerechtigkeit Gottes, wo es nur und ausschließlich auf den vertrauenden Glauben ankommt, ist nicht das ABC des Glaubens, sondern das A bis Z. Das Evangelium hört nicht auf, für mich wichtig zu sein, wenn ich erstmal zum Glauben gekommen bin. Das Evangelium ist die Kernbotschaft der ganzen Bibel. Das Evangelium ist die einzige Botschaft, der einzige Weg, der es uns ermöglicht, Gottes Sohn Jesus Christus ähnlicher zu werden. Bei allen Veränderungen, die in meinem Leben, die in deinem Leben notwendig sind. Und ich glaube, jeder weiß in seinem eigenen Leben, welche Dinge gut wären, dass sie sich verändern. Welche Charaktereigenschaften gut wären, dass Gott sie verändert. Mit welcher Kraft geschieht das? Mit meiner eigenen? Ich bin oft genug in meinem eigenen Leben mit demselben Kopf an dieselbe Wand gerannt und habe die Erfahrung gemacht, dass ich da nicht durchkomme. Auch hier das Evangelium. Die Botschaft, dass es auf den vertrauenden Glauben ankommt, dass Jesus für mein Versagen am Kreuz gestorben ist. Die Schönheit des Evangeliums erfaltet sich erst wirklich, wenn das Evangelium in meinem persönlichen Leben und unserem Leben als Gemeinde wirklich alles durchdringt. Und um das deutlich zu machen, möchte ich heute Morgen eine Geschichte, die jeder von uns wahrscheinlich im Schlaf aufsagen könnte, trotzdem nochmal behandeln, und zwar die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Ihr kennt sie vermutlich unter der Geschichte, unter dem Namen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die Frage ist, ist nur ein Sohn verloren oder sind beide Söhne verloren? Das wollen wir uns mal genauer anschauen und wie das im rechtlichen Bereich ist, ein Blick in das Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Daher wollen wir uns den Text nochmal anhören und ich darf den Berthold bitten, uns die Geschichte einfach mal vorzulesen.
Ja, ich kann sie nicht auswendig. Lukas 15, ab dem Vers 11. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und mich zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und bringt es ihm und steckt ihm den Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief seinen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehandelt wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, wenn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden.
Ja, vielen Dank, Berthold. Die ganze Geschichte einfach nochmal gehört. Ich denke, jeder von uns hat sie schon oft gehört. Der erste Sohn, ich denke, da ist der Fall klar. Der erste Sohn, dem ist zu langweilig zu Hause. Irgendwie treibt es ihn in der Ferne. Er lässt sich sein Erbe ausbezahlen. Als jüngerer Sohn bekommt er ein Drittel. Der Vater muss das erstmal zu Geld machen. Wahrscheinlich Felder verkaufen, Tiere verkaufen. Keine Ahnung, irgendwie das Ganze zu Geld machen. Der Vater hält nicht dagegen. Er macht es, er setzt es um. Er entspricht dem Wunsch seines Sohnes. Als er dann das Geld zusammen hat, macht der Sohn sich los, zieht los, geht in die Ferne und bringt sein Geld durch. Er lebt da in Saus und Braus, macht Party, hat da sogenannte Freunde, die helfen ihm, das Geld unter die Leute zu bringen. Und wie das so ist, irgendwann ist das Geld zu Ende und er sitzt da in diesem fremden Land. Dann kommt auch noch eine Hungersnot, eine Wirtschaftskrise und er landet bei den Schweinen. Ja, als Jude bei den Schweinen zu landen, das ist, also tiefer geht es nicht. Er ist komplett am Ende. Jetzt sitzt er dort und überlegt sich, okay, was tun? Er sagt, okay, ja, Sohn, das habe ich verbockt, das kann ich vergessen. Aber ich sollte doch, glaube ich, nach Hause gehen. Selbst die Arbeiter meines Vaters, denen geht es hier wesentlich besser als mir. Die haben ein Dach über dem Kopf, die haben was zum Arbeiten, die haben was zum Essen. Ich werde nach Hause gehen und meinem Vater sagen, Vater, ich habe es verbockt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, setz mich als einer deiner Knechte ein, als einer deiner Arbeiter. Das ist ein realistischer Plan von ihm. Das ist das Maximale, was er erwarten konnte. Hätte auch schief gehen können. Der Vater hätte auch sagen können, was willst du denn hier, schleich dich, so ein Arbeiter wie dich brauche ich nicht. Auf Wiedersehen, du bist nicht mehr mein Sohn. Schau, dass du weiterkommst. Also er wusste nicht, aber das war sein Plan. Das ist das Maximale, was ich erwarten kann. Menschlich ist das auch so. Menschlich war das das Maximale, was er erwarten konnte. Mit dieser Erwartung ist er nach Hause gegangen und sein Vater, der hält nach ihm Ausschau. Er steht an der Grenze vom Grundstück und schaut in die Richtung, wo er hofft, dass sein Sohn eines Tages mal wieder auftaucht. Und dann sieht er ihn schon in der Ferne daherkommen und der Vater, der rennt los. Und der Sohn sagt seinen Spruch auf, aber der Vater geht überhaupt nicht darauf ein. Er fällt seinem Sohn um den Hals, er küsst ihn und er ruft seine Diener und er sagt, Leute, auf geht's, Party organisieren, Mastkalb schlachten, Kleid, Ring, Schuhe, das sind Zeichen. Zeichen, er setzt ihn wieder als seinen Sohn ein. Schuhe unterschieden die Mitglieder der Familie von den Sklaven, von den Angestellten, der Mantel und vor allen Dingen der Ring. Als Zeichen, ich setze dich wieder als meinen Sohn ein. Was hat er damit gleichzeitig auch gesagt und getan? Er hat ihn wieder als Erbe eingesetzt. Sein Sohn, sein jüngerer Sohn, der ein Drittel des Unternehmens quasi schon mal durchgebracht hat, wurde wieder als Erbe eingesetzt. Er war wieder erbberechtigt. Und er lässt ihn überhaupt nicht zu Wort kommen. Und er sagte, von wegen Angestellter, du bist mein Sohn und wir feiern jetzt erstmal, dass du wieder da bist. Was für ein Hammer. Das ist die Schönheit des Evangeliums. Menschlich hat der Sohn mit seinem Plan, das war ein realistischer Plan, das war das Maximale, was er erwarten konnte. Aber Gott ist anders, Gott ist nicht Mensch, Gott ist Gott. Und Gott freut sich, wenn eins seiner Kinder wieder nach Hause kommt. Er wartet drauf, er hält Ausschau, er zwingt niemand. Der Vater ist seinem Sohn auch nicht nachgereist. Er hat nicht gesagt, ach guck mal, jetzt sitzt du bei den Schweinen, das habe ich mir gleich gedacht. Jetzt komm, steig ins Auto, steig auf den Pferdewagen oder was die damals auch immer gefahren sind, auf geht's nach Hause. Nein, hat er alles nicht gemacht, er hat ihn nicht nach Hause gezwungen, er hat gewartet, bis er freiwillig wiederkommt. Das ist die Schönheit des Evangeliums. Der Vater setzt ihn wieder als Sohn ein, als wäre nichts gewesen. Er vergibt ihm. Ja, bis dahin, klar, jetzt der zweite Sohn, der Ältere, der versteht die Welt nicht mehr. Der ist am Arbeiten, ja, kommt dann nach Hause und kriegt mit, was ist denn hier los? Was ist denn hier für eine Stimmung? Er fragt die anderen Angestellten, ja, was ist denn hier los? Ja, hast du nicht gehört, dein Bruder ist zurückgekommen. Ja, und? Ja, dein Vater macht eine Party. Der hat das Mastkalb schlachten lassen und veranstaltet jetzt eine riesengroße Party. Und der ältere Sohn versteht die Welt nicht. Er versteht nicht, was da los ist. Wie? Was? Ich jetzt zu dieser Party feiern, dass mein Bruder wieder da ist. Er geht nicht rein ins Haus. Sein Vater kriegt das mit. Sein Vater geht auch dem zweiten Sohn entgegen. Er sagt nicht, okay, dann lass es halt bleiben, sondern er geht raus aus dem Haus, geht auch seinem zweiten Sohn entgegen und sagt, hey, was ist los? Und sein Sohn sagt, kannst du das mal einblenden, das erste, du weißt doch, also der ältere Sohn sagt zu seinem Vater, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Und was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Das sagt der ältere Sohn. Was fällt euch auf? Der ältere Sohn sagt, ich habe Leistung gebracht. Ich habe mich an deine Gebote gehalten. Und was habe ich dafür bekommen? Leistung gegen Leistung. Das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Evangelium ist nicht Leistung für Gegenleistung. Das gibt es in allen Religionen. Aus eigener Kraft Gesetze und Gebote einhalten und dafür eine Gegenleistung von Gott erwarten. Im Islam die fünf Säulen, in allen möglichen Religionen oder auch, wenn ich den christlichen Glauben als Religion betrachte, mit meiner eigenen Leistung vor Gott als gerecht erscheinen wollen. Gott zeigen wollen, dass er sich doch den Richtigen ausgesucht hat. Das ist das, was hier der ältere Sohn lebt. Das ist aber nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und soll ich euch was sagen? Ich glaube, dass viele Christen auch das noch nicht verstanden haben, das Evangelium nicht wirklich verstanden haben. Das ist ein großes Geheimnis. Das Evangelium ist nicht menschlich. Das ist keine menschliche Gerechtigkeit. Das Evangelium ist Gottes Gerechtigkeit. Menschliche Gerechtigkeit ist genau das, was die beiden Söhne gedacht und gesagt haben. Der jüngere Sohn wusste, das ist das Maximale, was ich erwarten kann, nach dem, was ich getan habe. Ich kriege irgendwo ein Zimmerchen im hinterletzten Stall, darf den Stall ausmisten, bekomme dafür was zu essen und gut ist. Das wäre menschlich das Normale gewesen oder das Mögliche gewesen. Der ältere Sohn hat menschlich komplett richtig reagiert. Oder? Ganz normal. Der hat darunter gelitten. Sein Bruder hat ein Drittel des Unternehmens durchgebracht. Da wurden Felder verkauft, da wurden Tiere verkauft. Die hatten keine Bank, wo die einfach mal ein Drittel des Vermögens überwiesen haben. Die mussten richtig an die Substanz des Unternehmens gehen, um den Sohn auszubezahlen. Und er hat geschuftet, er war immer da, er ist nicht weggegangen, er hat sich keinen Spaß gegönnt. Und jetzt auf einmal soll er gleichgestellt werden. Menschlich geht das gegen jeden Verstand. Aber genau das ist das Evangelium. Das ist die Schönheit des Evangeliums. Kommst du mit dieser Geschichte klar? Freust du dich darüber? Das ist doch ungerecht, das geht doch nicht. Der ältere Sohn hat doch recht mit seiner Kritik, mit seiner Reaktion. Es muss doch einen Unterschied machen, ob ich mein ganzes Leben lang ehrlich und hart schufte oder ob ich mich davon mache und alles durchbringe. Das waren die Gedanken des älteren Sohnes. Und was hat er gesagt? Ich habe all die Jahre für dich geschuftet wie ein Sklave. Und du hast mir nicht mal ein Ziegenböckchen gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern. Er hatte nicht verstanden, wer er war. Und das ist, glaube ich, der Kern des Ganzen. Er hat nicht verstanden, wer er war. Er hat nicht verstanden, dass er der Sohn seines Vaters war. Er hat sich als Sklave und als Angestellter gefühlt. Hätte er denn fragen müssen? Wenn er mit seinen Freunden hätte feiern wollen, hätte er seinen Vater fragen müssen? Er war der Sohn, er war Erbe, er war Miteigentümer. Er hätte einfach feiern können, er hätte sich ein Ziegenböckchen nehmen können, es war doch seins. Hat auch der Vater dann gesagt, mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Er spricht ihn an, mein Sohn. Der Sohn sagt, ich habe wie ein Sklave für dich geschuftet. Leistung gegen Gegenleistung. Sein Sohn hat sich als Sklave gesehen, als Angestellter. Und der Vater redet ihn an, mein Sohn, du bist immer bei mir, und dir gehört alles, was ich habe. Der ältere Sohn hat nicht verstanden, dass er als Sohn seines Vaters gar nicht nach einem Ziegenböckchen hätte fragen müssen. Das bedeutet Sohnschaft. Wenn ich jetzt zu Hause meine Eltern besuche und ich habe Bock, was weiß ich, eine Orange zu essen, die da irgendwo im Obstkorb liegt, da frage ich doch nicht, liebe Mama, darf ich mir eine Orange schälen? Naja, ich bin der Sohn von meinen Eltern, ich glaube, das ist in Ordnung, dass ich mir die einfach nehme. Nur mal als Beispiel oder andere Beispiele. Ja? Ich bin der Sohn, ich bin kein Sklave, kein Knecht, kein Angestellter. Ihr wisst, was ich damit meine. Und die Frage ist, hast du begriffen, wer du bist? Was es bedeutet, Kind Gottes zu sein? Ein Kind Gottes, nicht Sklave, nicht Angestellter, nicht Leistungserbringer. Ja, wo Paulus die Galater schimpft, die haben das Evangelium angenommen. Ja, auch schon der Satz, ich habe mich für Jesus entschieden. Das ist ein theologisch grottenfalscher Satz. Ja. Nein, Gott hat sich dafür entschieden, mich zu erwählen, mich zu seinem Kind zu machen. Gott hat mich gerettet und jetzt bin ich sein Kind. Und was habe ich dafür an Leistung bringen müssen? Beim Evangelium sagen alle nichts, ja. Aber dann, um dann ein anständiger Christ zu werden, dann muss ich aber mal, wie gesagt, ich muss dann Gott zeigen, dass er sich schon den Richtigen ausgesucht hat. Nein, das ist nicht das Evangelium. Evangelium bedeutet, Gott hat alles getan. Gott hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt. Er hat bezahlt. Er hat mich zu seinem Kind gemacht. Ich bin Kind und nicht Angestellter. In Galater 4, 6 und 7, da schreibt Paulus an die Galater: Weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Der ruft aus: Abba, Vater. Du bist also nicht länger Sklave, sondern mündiger Sohn und mündige Tochter. Und wenn du das bist, dann bist du nach Gottes Willen auch Erbe. Du bekommst, was Gott Abraham versprochen hat. Du rufst aus, Abba, Abba Vater. Abba war damals so wie Papa, war ein vertrauensvolles Wort, was der Sohn oder die Tochter zu seinem Vater oder zu ihrem Vater gesagt hat. Das ist das Verhältnis, was wir zu Gott haben können. Wir sind Erben. Und ich möchte mal kurz aufzählen, was wir alles geschenkt bekommen haben als Kinder Gottes, dadurch, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Ich lese den Text jetzt nicht, den könnt ihr selber mal nachlesen, Epheser 1, 3 bis 14, da habe ich diese Punkte her. Ich habe nur die Reihenfolge geändert. Ansonsten sind die original aus diesem Text heraus zitiert. Da steht, also was wir durch Christus und unter Christus als Kinder Gottes alles geschenkt bekommen haben. Wir haben die gute Nachricht gehört. Das ist ein besonderes Vorrecht. Gott hat uns Einsicht gegeben, seine Wege zu erkennen, also diesen Plan, dieses Evangelium. Wir haben durch Jesus Gnade erfahren. Wir sind durch sein Blut erlöst. Unsere Schuld ist uns vergeben. Wir haben den Heiligen Geist bekommen als Anzahlung für das, was noch kommen wird. Wir wurden erwählt, heilig und fehlerlos vor Gott zu stehen. Wenn Gott uns sieht, sieht er uns heilig und fehlerlos. Wir sind Heilige, nicht weil wir so tolle Hechte sind, sondern weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Wir dürfen uns Söhne und Töchter Gottes nennen. Wir haben Anteil bekommen am zukünftigen Heil, an dem, was noch kommt. Wir haben Anteil an der Fülle der Geistesgaben bekommen. Jeder hat seinen Teil bekommen. Durch Jesus hat Gott alles zur Einheit zusammengeführt, die Einheit der Christen weltweit. Wir sind von Hoffnung erfüllt, eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Dann noch ein paar andere Punkte aus anderen Texten. Als Kind Gottes habe ich immer direkt Zugang zum Vater und kann ihm alles sagen. Ich brauche keinen Vermittler. Ich kann zu Gott kommen als sein Kind, ehrlich sein. Im übertragenen Sinn mich auf seinen Schoß setzen, wie mein Sohn, meine Tochter sich auf meinen Schoß setzen und mir erzählen, was sie erlebt haben, was ihnen Sorge macht, wo es ihnen gut geht, wo es ihnen nicht so gut geht, wo sie vielleicht Schwierigkeiten haben mit einem anderen Kind im Kindergarten, was die Kinder in dem Alter umtreibt. So kann ich mich auf den Schoß meines Vaters setzen, meines Vaters im Himmel, und ihm sagen, wie es mir geht, und er wird mir zuhören. Gott, mein Vater im Himmel, kennt mich ganz genau und er hat einen guten Plan für mich. Und passt auf mich auf. Er hat Mitleid mit mir, auch wenn ich mal auf die Nase falle und etwas tue, was ihm nicht gefällt. Ja, meine Kinder stellen auch mal irgendwas an, was mir nicht gefällt. Aber denke ich auch nur im Entferntesten daran, dass sie deswegen nicht mehr meine Kinder sind? Natürlich nicht. Ich habe sie genauso lieb. Ich ziehe sie wieder hoch, wenn sie auf die Nase gefallen sind, buchstäblich oder auch im übertragenen Sinne. Dann reden wir mal, was nicht so gut war, und dann geht's weiter. Gott weiß, was ich brauche und was mir gut tut. Er sorgt für mich und er lädt mir auch nicht zu viel auf. Ich bin kein Leistungserbringer für Gott. Ich bin Kind Gottes. Und ich mache euch Mut, ich mache euch Mut und ich mache mir selber Mut, weil ich genau an derselben Stelle stehe, zu entdecken, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein und nicht sein Sklave oder sein Angestellter. Der Leistungsgedanke, bin ich ganz ehrlich, der steckt auch zutiefst in mir selber drin. Leistung zu bringen. Ich habe ja eben erzählt, was alles passiert, und ohne Leistung wäre das nicht passiert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat das Gott geschenkt. Und diese Balance zu finden, wirklich Kind Gottes zu sein und nicht sein Sklave, sein Angestellter, sein Leistungserbringer, das ist das Geheimnis. Das ist die Herausforderung. Das ist, was der ältere Sohn nicht verstanden hat. Deswegen war er auch verloren. Er hat nicht verstanden, was es bedeutet, ein Kind seines Vaters zu sein. Kind Gottes zu sein bedeutet geliebt, angenommen, gerecht gemacht und durch den Heiligen Geist ausgerüstet, auch als Kind Gottes zu leben. Nur mit der Kraft des Heiligen Geistes wird es jemals gelingen, Jesus ähnlicher zu werden. Meine eigene Kraft ist nicht ausreichend. Mit meiner eigenen Kraft werde ich immer mit demselben Kopf an dieselbe Wand rennen und es wird bluten und es wird nichts passieren. Aber mit der Kraft Gottes wird Gott in der Lage sein, mich Stück für Stück zu verändern, meinen Charakter zu formen, zu schleifen, um mich Jesus ähnlicher zu machen. Das Evangelium ist nicht das ABC des Glaubens, was nur am Anfang Bedeutung hat, sondern das Evangelium, die Botschaft davon, dass Gott alles getan hat und dass es auf den vertrauenden Glauben ankommt, ist das A bis Z des Glaubens. Ich möchte euch heute Morgen herausfordern, ich möchte zwei Herausforderungen in den Raum stellen, dir zwei Fragen stellen. Und zwar die erste Frage: Identifizierst du dich heute Morgen eher mit dem ersten Sohn, der von zu Hause weggelaufen ist, der sich von seinem Vater im Himmel emanzipiert hat, der gedacht hat, woanders ist es schöner, ist es besser, ist es aufregender? Und hast du vielleicht erkannt, dass du in einer Sackgasse gelandet bist und möchtest du umkehren zu deinem Vater im Himmel? Dann ist heute die Gelegenheit dazu. Geh zu deinem Vater im Himmel, im Gebet und am besten auch mit einem Zeugen, einer Zeugin. Und sage zu Gott: Lieber Vater im Himmel, ich habe gegen dich gesündigt. Ich habe geglaubt, ich könnte besser leben ohne dich. Ich habe aber erkannt, dass das nicht stimmt. Bitte nimm mich wieder als Kind, als dein Kind bei dir auf. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass dein Sohn Jesus für meine Schuld am Kreuz mit seinem Leben bezahlt hat. Daran glaube ich und darauf vertraue ich. Und darauf möchte ich ab heute mein ganzes Leben bauen. Danke, dass du auf mich gewartet hast und danke, dass du mich wieder angenommen hast. Oder identifizierst du dich heute Morgen mit dem zweiten Sohn? Du hast dich vielleicht schon vor vielen Jahren für Jesus entschieden. Die Frage ist immer, wer sich für wen entscheidet. Aber du hast doch nicht wirklich verstanden, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Was es bedeutet, die Schönheit des Evangeliums in allen Lebensbereichen zu erkennen, zu erfahren und zu erleben. Du wolltest mit eigener Kraft Gott zeigen, dass er sich schon den Richtigen ausgesucht hat. Und du wolltest mit eigener Anstrengung an deinen Schwächen und Sünden arbeiten. Dann ist heute für dich die Gelegenheit, Gott, deinen Vater im Himmel, am besten zusammen mit einem Zeugen, einer Zeugin zu sagen, dass es dir leid tut. Und dass du ab heute lernen möchtest, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Beschäftige dich zum Beispiel mit Epheser 1 und den Punkten, die ich eben vorgelesen habe, wo es darum geht, was wir als Kinder Gottes alles von Gott geschenkt bekommen haben. Und bleib an diesem Thema dran. Mach dich auf eine Entdeckungsreise, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein und kein Arbeiter oder Sklave. Sucht euch am besten gleich nach dem Gottesdienst eine Person, der ihr vertraut, und redet mit ihr darüber. Gott segne euch. Amen.